das ist ja nicht ein Kaufhaus. Also die Signa Benko Pleite, das sind 50 Kaufhäuser bundesweit. Das heißt, es ist eine große kulturelle Aufgabe und eine große kulturelle Spielwiese für Realutopien in ganz, ganz vielen Städten und auch Kleinstädten.
Die Chance ist, dass da eine Lücke entsteht, wo wir uns mal irgendwie rein vorstellen können, welche Utopien wir eigentlich leben wollen. Und für uns ist auch ganz klar, die Sorgende Stadt ist einfach eine Transformationsstrategie dahingehend, dass wir woanders hinkommen gesellschaftlich, dass wir ja vielleicht zum Sozialismus kommen und dass das Ganze hier ein feministisches Einstiegsprojekt ist, um uns auch ganz andere Lebensweisen vorstellen zu können.
Ja, Leute, ich bin zurück von der Vergesellschaftungskonferenz, die gerade am Werbelinsee bei Berlin stattgefunden hat. Ja, und es war so spannend, dass ich mir dachte, ich kann nicht warten. Ich wollte ja eigentlich dann im August die Folgen veröffentlichen. Aber ja, ich fand es jetzt so spannend, dass ich das gleich raushauen möchte. Deswegen starten wir diese Woche mit der ersten von 4 Folgen. Die gibt es jetzt gleich auf die Ohren. Wir starten mit dem Care-Bereich und dann machen wir weiter mit den anderen Bereichen. Und das gibt es dann im 2-Wochen-Abstand, damit ihr zwischendrin auch nochmal was anderes zu hören bekommt. Genau, wir starten mit der Vergesellschaftungsperspektive im Care-Bereich und da war ganz spannend, da haben sich einige Aktivistinnen getroffen unter dem Slogan Shopping Malls zu Sorgezentren. Da geht es darum, wie der Name schon sagt, verwaiste Kaufhäuser in Städten, von denen es ja immer mehr gibt, so umzugestalten, dass sie als Orte genutzt werden können, in denen Sorgebeziehungen neu gelebt werden. Pionierarbeit in diesem Bereich leistet da die Berliner Initiative Sorge ins Parkcenter. Die wollen ein in weiten Teilen leerstehendes Einkaufszentrum im Stadtteil Treptow feministisch vergesellschaften. Genau, und was ihr jetzt zu hören bekommt, ist mein Gespräch mit Cleo und Amelie von der Gruppe. Wir haben uns zusammengesetzt auf der Let's Socialize-Konferenz, um über ihre Vision zu sprechen. Ja, ich bin euer Host Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, legen wir einfach mal los. Cleo und Amelie, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid, hier in unserem kleinen improvisierten Podcast-Studio auf der 2. Vergesellschaftungskonferenz am Werbelinsee. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass du uns eingeladen hast.
Gerne doch. Ja, wir wollen über eure Ini sprechen. Sorge ins Parkcenter heißt die, eine Initiative aus Berlin-Treptow. Und ihr setzt euch dafür ein, dass ein in weiten Teilen leerstehendes Einkaufszentrum, das Parkcenter, dass das ein Sorgezentrum wird. Was hat euch denn zu dieser Initiative veranlasst und was ist die Idee dahinter? Amelie.
Ja, also ich würde sagen, wir nähern uns da aus 2 Richtungen an. Einmal sind wir total gut in der Nachbarschaft verankert und kennen da so die lokalen Bedarfe, unter anderem, weil es da auch eine linke Ortsgruppe gibt, die viel mit den NachbarInnen in Kontakt steht und die quasi gemerkt hat, wie dieses Shoppingcenter, das da erst seit der Jahrtausendwende steht, so nach und nach leer gefallen ist. Und als dann der Vollsortimenter, der Real, ausgezogen ist, war irgendwie klar, da bricht sowas Essentielles weg für alltägliches Leben und da muss es irgendwie eine Antwort geben. Und die andere Richtung, aus der wir uns annähern, ist so die feministische Perspektive. Wir sind mittlerweile bei dem Begriff ökosozialistisch-feministisch, weil wir ja auch das Konzept der sorgenden Städte in unserer Kampagne ganz stark machen und es da unglaublich tolle Vorarbeit von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gibt, die quasi aus den ganzen tollen globalen Beispielen, über die wir bestimmt auch noch reden werden heute, versucht hat, Orte zu finden, wo man das mal irgendwie lokal erfahrbar machen kann. Und diese 2 Linien kamen irgendwie so zusammen und wir haben uns dann überlegt, wir müssen diese Sorgenstadt-Idee auch mal hier in Deutschland verorten und das mal ausprobieren, was wir in den tollen spanischsprachigen Beispielen schon so alles gesehen haben, weil die soziale Reproduktion ist in der Krise. Es ist ganz klar, dass es da irgendwie neue Antworten braucht. Und ich bin mir sicher, Cleo ergänzt jetzt aber auch nochmal an der Stelle.
Also ich komme ein bisschen aus einer anderen Richtung. Ich mache hauptsächlich Arbeit in der Klimagerechtigkeitsbewegung seit 2019 ganz intensiv, unbezahlt Vollzeit glückliche Selbstausbeutung habe schon in Berlin vorher versucht, den ehemaligen Flughafen Tempelhof mit einer ganz großen gemeinwohlorientierten Initiative zu füllen. Und solange die Linken in der Regierung waren, hatten wir auch ganz viel Support und wir waren da auch sehr weit gekommen und sollten ein Pilotprojekt starten für eben den Aufbau einer Infrastruktur, die ein postfossiles Leben ermöglicht. Will damit sagen, wirklich konkret lernen, wie sozusagen die Überwindung von Kaufstrukturen realisiert werden kann. Und das geht nur lokal. Und damals habe ich schon eben, also fossile Ruinen wie so ein Flughafen sind natürlich auch ein ganz toller Ort für real utopische Umsetzung von das gute Leben für alle. Aber Kaufhäuser, die ja auch schon seit Jahren strugglen und nach und nach leer fallen, haben mich auch schon immer sehr angezogen und für diese Vision. Und deswegen bin ich dann eben zur Kampagne dazugestoßen.
Ja, danke euch für die einleitenden Worte. Genau, wir wollen auch noch ein bisschen detaillierter natürlich über das Konzept der sorgenden Stadt sprechen und auch Beispiele aus zum Beispiel dem lateinamerikanischen Raum. Gestern wurde ja über Tankstellen gesprochen, zum Beispiel bei einer Session. Mhm. Da musste ich auch sofort dran denken, vielleicht heißt das bald dann nicht nur Einkaufszentren zu Sorgezentren, sondern auch Tankstellen zu Sorgezentren oder Tankstellen zu etwas anderem. Ne? Das ist ja auch so eine fossile Infrastruktur.
Genau, oder pleitegehende Flughäfen sind auch sehr attraktiv.
Ja, vielleicht wenn wir eher am Start gewesen wären mit dem Bärflughafen, dann wäre das schon was anderes geworden. Lass uns mal über das Thema Vergesellschaftung sprechen, denn ihr begreift euch ja als feministisch-ökosozialistische, care-zentrierte Bewegung auch als Teil einer Vergesellschaftungsbewegung und diskutiert dann hier dann vor allem zum Themenbereich Care, wie Vergesellschaftung dort aussehen kann. Mhm. Könnt ihr unseren ZuhörerInnen mal so einen kleinen Einblick geben, was heißt eigentlich Vergesellschaftung im Care-Bereich? Das ist ja vielleicht ein bisschen spezieller auch als im Bereich Energie oder Mobilität, wo wir über Autokonzerne sprechen, wie die abgewickelt und umgebaut werden können. Und wie fügt sich eure Kampagne da ein in die Ideen zur Vergesellschaftung im Care-Bereich?
Ja, also der Care-Sektor ist einfach ein unglaublich großer, weil er alle Lebensbereiche betrifft. Und ich glaube, es gibt diese ganz praktischen oder vielleicht nahbareren Sektoren oder Bereiche wie irgendwie Krankenhäuser und schon so institutionalisierte Sorgearbeit, die man sich so vorstellen kann, ähnlich zu Vergesellschaften wie sozusagen Energiekonzern oder so. Aber Sorgearbeit umfasst ja irgendwie noch viel mehr. Es ist meistens einfach unbezahlte Arbeit, die im Privaten stattfindet und die auch nicht so materiell fassbar ist. Natürlich sagen wir einerseits, wir brauchen Orte, die wir enteignen sozusagen, also da einmal sozusagen die Entprivatisierung ansetzen, aber wir wollen noch was anderes entprivatisieren. Deswegen sprechen wir von doppelter Entprivatisierung. Wir wollen es nämlich aus dem Privaten, aus dem Vereinzelten rausholen, weil das auch zu Verarmung führt. Und wir wissen, die soziale Reproduktion ist in der Krise und die ist vergeschlechtlicht und die ist entlang von anderen gesellschaftlichen Machthierarchien einfach in einem Zustand, der nicht mehr haltbar ist, wenn wir das gute Leben für alle langfristig sichern wollen. Und deswegen ja, wollen wir diese ganzen Tätigkeiten in gesellschaftliche, in kollektive Verantwortung überführen. Und das geht, sagen wir, natürlich nur demokratisch. Und deswegen braucht es auch eine doppelte Demokratisierung von Sorgearbeit. Und da stellen wir uns ganz klar vor, dass es einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess darüber geben muss, wie wir füreinander sorgen möchten und auch wie wir das organisieren. Weil wir wollen nicht einfach nur verstaatlichen, wie wir auch schon von anderen gehört haben in dem Kontext. Das ist klar. Dennoch kann man überlegen, wie man aber auch öffentliche, kommunale Einrichtungen sozusagen mitnutzt, indem man sie demokratisch umgestaltet, aber auch indem man Räume hat, wo quasi Selbstorganisierung stattfinden muss. Und da ist eben die Nachbarschaft ganz zentral, weil wir wollen quasi, dass Nachbarschaften gestärkt sind, dass es da Verbindungen gibt untereinander und dass auch klar ist, dass nicht alles entprivatisiert werden muss, weil manches ist auch okay, wenn es im persönlichen, in den Nahbeziehungen bleibt. Und quasi so zu überlegen, was jetzt wie weit vergesellschaftet wird oder wie verhandelt wird, ob das in Care-Räten ist oder einfach in einer stabilen, progressiven Nachbarschaft, das kann dann nochmal geguckt werden. Da würde dann auch sowas wie die AÖR vielleicht, die DWE vorschlägt, anknüpfen. Aber das für uns ist ganz klar, das ist was Prozesshaftes und wir haben jetzt nicht irgendwie das Konzept XY und so wird es dann umgesetzt, sondern wir wollen das eben bottom-up gestalten und das ist irgendwie auch Vergesellschaftung.
Also in diesem Begriff Care gibt es ja Care for the People und Care for the Planet. Also einmal Sorge für Menschen und Sorge für den Planeten oder den Zustand unserer Umgebung. Und da gibt es relativ viele Parallelen, die sich in dem Begriff Sorge zusammenfassen lassen. Und auch bei Sorge für den Umbau der Stadt zum Beispiel zu einer resilienten, katastrophensichereren Stadt gibt es ganz viele Aufgaben, die sich überhaupt nicht in eine marktwirtschaftliche Logik einfügen lassen und die deswegen ähnlichen Schwierigkeiten unterlegen sind wie dem Care-Thema, wie er klassischerweise beschrieben wird, also wo der viel näher an dieser Sorge- und Gesundheitsthematik dran liegt. Und was beiden Bereichen zum Beispiel gemeinsam ist, sie sind unterbezahlt bis nicht bezahlt. Und zum Beispiel der Umbau zur Schwammstadt wird einerseits hoffentlich von irgendwelchen städtischen und Kommunen tatsächlich verantwortlich angetrieben. Bisher ist das nicht der Fall. Es ist auch nicht abzusehen, dass hier Geld in größerem Stil für vorgesehen wird. Also wird es an den Menschen hängen bleiben, sich dafür zu organisieren. Und dafür braucht es eben auch solche Orte, wo das eben erlernt und geteilt und vorangebracht werden kann.
Könnt ihr eure Vision nochmal für unsere ZuhörerInnen ein bisschen konkreter machen? Also was sind so Ideen, die euch vorschweben, wie man dieses Einkaufszentrum, was da ja in Teilen leer steht, wie man das umnutzen könnte? Was sind Angebote, die so ein Sorgezentrum im Sinne einer sorgenden Stadt dann vielleicht ausmachen könnten? Und an wen richten die sich dann?
Also Care oder Sorge wieder in dieser zweifachen Bedeutung, for the people and for the planet. Und also for the planet ist sehr stark damit verbunden, wie wir postfossil leben können und wie wir das kollektiv organisieren können, dass wir eben nicht so viele fossile Ressourcen verbrauchen. Und dafür braucht es eben eine Kiezküche. Eine Kiezküche hat aber dann gleich wiederum den ganz großen Vorteil, dass wir einerseits nicht alle unsere Gasherde einzeln anschalten am Abend, aber dass wir auch Begegnungsräume schaffen, dass wir vielleicht eine Solavie anbinden und dass wir eben auch umeinander kümmern, tagtäglich leben können und feststellen können, wer braucht denn Unterstützung, wer kann Unterstützung geben und dann eben so ein Begegnungsraum und eine Begegnungskultur wieder entstehen kann. Das wäre so ein Beispiel. Aber ich denke auch an Repair-Cafés, ich denke an Materiallager, an Leihläden, wo man sich das Raclette-Gerät, was man nur einmal im Jahr mit seinen Freunden benutzen möchte, oder die Bohrmaschine leiht, anstatt dass jede einzelner Haushalt so eine Dinge besitzt zuhauf, eine Textilwiederverwertung oder einen regelmäßigen Textiltauschraum. Solche Dinge sind da vorzusehen und eben auch, was den Umbau der Stadt außen betrifft, also eine gärtnerische Unterstützung, eine gärtnerische Ausbildung, eine Samenbank.
Ja, das kann ja auch doppelt verstanden werden. Ne?
Genau, im Sinne für die Pflanzen und für die Menschen gedacht werden. Dann kann ich an dich weitergeben. Was braucht es denn im Kernbereich für die Menschen?
Ja, ich würde es an der Stelle, glaube ich, gar nicht trennen oder wir sollten es eh nie trennen. Es passiert so ein bisschen, weil wir einfach aus verschiedenen, glaube ich, Perspektiven sprechen. Aber ich glaube, dieses Ganzheitliche, was so eine Zentralisierung bietet, ist halt einfach, ja, einerseits das, was uns vorschwebt und was total wichtig ist und konkret. Also mit welchen Dingen führt man es konkret, ist natürlich eine total wichtige Frage. Aber ich würde quasi nochmal einfach auch anknüpfen daran oder sagen, dass für uns halt entscheidend ist, dass es was Prozesshaftes ist und dass es irgendwie auch Räume geben muss, wo quasi klar die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt stehen, aber das auch noch ausgehandelt werden muss und man sich Dinge, glaube ich, auch vorstellen muss, die bisher noch gar nicht so vorstellbar sind. Also wenn wir an irgendwie pflegende Angehörige denken, die in ihren vereinzelten Wohnungen sitzen und sich irgendwie bisher gar nicht austauschen, braucht es vielleicht eine Anlaufstelle, um mal zu gucken, wer ist da eigentlich noch? Können wir uns hier vielleicht mal treffen oder können wir Synergien entstehen lassen? Überhaupt Synergien ist, glaube ich, so ein total wichtiges Stichwort. Wir sind alle so überlastet und Sorgetätigkeiten werden vermehrt ausgelagert und irgendwie von Essenslieferungen bis migrantisierter Putzkraft oder pflegende Angehöriger Person, die dann sozusagen diese Lücken füllen muss, ist da ja irgendwie alles dabei. Und wir wollen, dass das auch wieder irgendwie schön wird und wir das kollektiv gestalten können. Und da irgendwie Orte entstehen, wo wir jetzt erstmal noch gar nicht dran denken. Und deswegen würde ich das, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen offen lassen und da vielleicht Raum für Fantasie.
Voll. Ganz im Sinne von, der Kommunismus ist die Bewegung, ne? Aber wir können ja hier am Reißbrett schon mal zumindest ein paar Ideen spitballen, ne?
Wir haben ja Tür-zu-Tür-Gespräche geführt, relativ viele, und auch schon ein paar Workshops geführt, und es ist eine Ideensammlung entstanden. Also einfach nur, um die Vorstellung anzubieten. Das heißt ja nicht, dass genau das dann realisiert wird. Und es kann in jedem anderen Kaufhaus gerne was anderes auch entstehen mit einer anderen Schwerpunktsetzung. Aber es geht schon auch darum, Menschen aus ihrer Vereinzelung und ihrer Einsamkeitssituation, oft zum Beispiel Alleinerziehende, zu entlasten und da Angebote zu schaffen, die kollektiv regelbar sind, wo eben eine Kita so funktioniert, dass sie nicht top-down organisiert ist, sondern dass die Mütter und die Menschen, die dort arbeiten, und die Kinder gemeinsam entscheiden, was zu welcher Zeit offen ist.
Und genau, vielleicht da nochmal anknüpfend, um es doch mal ganz konkret zu machen. Wir haben auch schon quasi mit Menschen in Workshops gesprochen, was braucht ihr an solchen Orten und welche Synergien stellt ihr euch vor? Und es war halt total spannend zu sehen, dass ja irgendwie eine alleinerziehende Mutter sagt, hey, ich möchte auch mal irgendwie im Club tanzen gehen, tagsüber, und mein Kind soll in der Zeit betreut werden, spontan. Und danach möchte ich irgendwie mich kurz ausruhen, was essen gemeinsam und dann vielleicht noch die ganzen Sachen, die ich eigentlich noch erledigen muss, da einkaufen, um danach mein Kind wieder abzuholen und nach Hause zu gehen. Und dieser Club im Parkcenter mit Kinderbetreuung angegliedert, ich glaube, den gibt es bisher so noch nicht, und den finden wir irgendwie auch eine gute Idee. Vielleicht gibt es das dann auch bald in Berlin-Treptow.
Cool, ja, schön auch zu sehen, dass er da an die Türen klopft und Organizing in der Nachbarschaft betreibt und danach wird, was sind die Bedürfnisse eigentlich, ne? Kleine Zwischenfrage noch, bevor wir zum nächsten Punkt springen, mit Bitte um ganz kurze Antwort, weil die Zeit natürlich knapp ist. Wenn ich so an linke Zentren denke, dann denke ich zum einen natürlich an so selbstverwaltete, subkulturelle Zentren, ne? Aber auch an so diese Idee von Stadtteilzentrum, so, wo es ja auch eine gewisse Tradition gibt. Gibt es da einen Unterschied? Also jetzt, wenn ihr von Sorgezentrum sprecht, im Vergleich zu dieser Tradition, oder hat das auch was damit zu tun, dass der Care-Begriff jetzt einfach auch, dass da Dynamik drin ist? Also, warum ist es nicht ein linkes Stadtteilzentrum Berlin-Treptow im Parkcenter?
Ich glaube, unsere Idee geht aus verschiedenen Gründen über das Stadtteilzentrum hinaus. Also ich würde sagen, Stadtteilzentrum ist natürlich nachbarschaftlich verankert und stellt aber eben auch ganz typisch diese institutionalisierten Sorgeberufe, also so typisch soziale Arbeit ins Zentrum, die man sich so vorstellen kann bisher. Und das findet eben nicht in so einer Art Kreislaufsystem oder in Synergien statt. Und wir würden jetzt gar nicht ausschließen, dass das autonome Zentrum neben der institutionalisierten Beratung, neben einer Arztpraxis und einem Supermarkt ist, der vielleicht perspektivisch zu einem genossenschaftlichen Betrieb übergeht. Aber erstmal müssen wir quasi die Leute da abholen, wo sie sind. Und deswegen muss auch so ein Sorgezentrum irgendwie prozesshaft weiter wachsen mit, ja, dem, wie weit die Leute dann zu welchem Zeitpunkt quasi sind mit dem Sozialismus, sag ich mal.
Und ich glaube, es gibt tatsächlich einen Anspruch, wirklich diese Bedarfe und Bedürfnisse ins Zentrum zu setzen und nicht so ein Add-on oder so ein Zusatz, so ein netter Zusatz, der vor allem auf Kultur ausgerichtet ist, zu sein, sondern wirklich das Leben auch umzukrempeln, zu helfen hin zu einer postfossilen solidarischen Lebensweise.
Lass uns nochmal über dieses Parkcenter sprechen. Müsst euch jetzt da vorstellen, dass die meisten unserer ZuhörerInnen nicht in Berlin-Treptow wohnen, das nicht kennen. Was ist die Vorgeschichte davon? Wer ist auch der Eigentümer des Ganzen? Warum steht das überhaupt leer? Oder so in großen Teilen leer? Und was will der Eigentümer damit machen? So, also ist jetzt auch noch eine, glaube ich, wichtige Frage.
Also der Eigentümer ist so ein ganz typischer Global Player, der heißt Angelo Gordon and Kintyre. Und auf der Website steht natürlich ganz klar irgendwie hier Einfallstor zu Neukölln zwischen der bunten Berliner Clubkultur und dem Kiez, schaffen wir die Verbindung. Und ne, also so ganz klar irgendwie, da ist so eine Aufwertungsstrategie schon mit drin in seiner Öffentlichkeitsarbeit. Und was der aber plant, das muss man sich auch vorstellen, das ist direkt am Ausgang der A100. So wurde das damals auch 2000 gebaut oder 99, ist dass er dieses nicht sehr lang bestehende Ding halt teilweise abreißen will und mitten im Kiez dann Büroturm hochziehen möchte. Und das ist natürlich ganz klar, dass das den Bedürfnissen der Menschen gegenübersteht und dass so ein Abriss natürlich totaler Quatsch ist. Und also aus ökologischer, aus sozialer Sicht, das ist nicht alt, das ist erst 99 gebaut. Und das hat vor allem auch schon mal Mitnahmeeffekte im Kiez gehabt, dass da sozusagen der Einzelhandel schon mal zerstört wurde. Und jetzt will der nochmal irgendwie eine neue Vision da starten, die überhaupt nicht an den Bedürfnissen der Leute vor Ort entlang geht. Und deswegen stellen wir auch für uns quasi diese Eigentumsfrage ins Zentrum unserer Kampagnenarbeit. Wir sagen, wir können das Ding nur langfristig sichern, wenn es uns gehört, wenn es uns allen gehört. Deswegen muss es in Gemeineigentum gehen. Und deswegen fangen wir auch gar nicht erst an, Gespräche mit jemandem zu führen, der quasi sein Portfolio aufwerten will. Und ja, genau. Aber man muss halt auch wissen, da ist quasi die A100 direkt der Ausgang des 16. Bauabschnitts in Berlin. Und da fließt dann plötzlich die ganze Autobahn in den Kiez. Und wir kennen die Baupläne des Investors und da ist überhaupt kein Verkehrskonzept enthalten. Also wir gehen schon davon aus, dass sozusagen dieser ganze Plan der Spekulation dient. Und ja, wir glauben nicht, dass wir Deals mit solchen Investoren machen sollten. Und deswegen zielen wir eher auf die Diskursverschiebung, damit wir da hinkommen, dass wir die Eigentumsfrage auch stellen können.
Die Enteignung des Investors.
Die Enteignung des Investors.
Ja, ich wollte mich gerade fragen, es gibt ja eine Zwischennutzung, habe ich gelesen. Zum Beispiel ist dort ein Theater gegenwärtig drin in einem der leerstehenden Räume. Genau, und jetzt könnte man ja auch meinen, ihr habt dann vielleicht auch Kontakt aufgenommen und dann auch eine Zwischennutzung, Sorgeangebote dort zu machen. Aber da höre ich jetzt schon raus, das ist nicht der Ansatz.
Doch, durchaus. Also wir wollen mit allen Akteuren im Kiez im Austausch gehen und haben das auch zum Teil schon begonnen. Wir hatten auch schon eine Begegnung mit dieser Karl-Kunger-Kiez-INI heißt sie. Ich kenne sie auch durch dieses nachbarschaftliches Organizing. Es ist eigentlich wunderbar. Also es ist wirklich Bottom-up-Selbstorganisation, die sich da realisiert. Und diese Zwischennutzungen haben natürlich den schönen Aspekt, dass sie überhaupt mal zeigen, was kann denn alles in einem Kaufhaus passieren und den Raum des Möglichen wirklich erweitern und konkret machen. Die Menschen erleben, ich kann ins Theater gehen und das ist in einer ganz komischen Mall drin und ich kann trotzdem ein Theatererlebnis haben oder mein Repair-Café dort besuchen. Allerdings ist es leider eingefügt in der Zwischennutzung, die natürlich den Investor aufwertet. Und da weiß ich nicht genau, wie sich das später entwickeln wird. Aus der Geschichte wissen wir, dass verschiedene Entwicklungen möglich sind. Eine Zwischennutzung kann durchaus auch der erste Schritt zu einer Übernahme durch die Bevölkerung sein. Das ist auch bei anderen Fällen passiert, zum Beispiel bei einem Grundstück im Prenzlauer Berg. Das wurde ewig zwischengenutzt und irgendwann gab es die Einsicht von der Stadt, wir kriegen das eh nicht zurück und es ist so akzeptiert und angenommen durch den Kiez, dass wir gar keine andere Nutzung mehr als möglich betrachten. Andererseits kann das wiederum, sagen wir mal in Anführungszeichen, nee, nicht in Anführungszeichen, dem Feind dienen und ihn aufwerten und sozusagen ewig diese sanfte dialogische Situation verlängern und den Investor sozusagen stabilisieren, weil der Leerstand dann eben nicht ganz so flagrant und unangenehm ausfällt, wie er eigentlich de facto ist. Und dann ist es wiederum eine Gesprächssituation, die hergestellt werden muss zwischen den ganzen Akteuren im Kiez, damit wir gemeinsam sozusagen diese Zukunft des Kiezes gestalten. Und ich habe das Gefühl, dass die Karl-Kunger-Kiez-INI da auch Lust hat, das weiter zu entwickeln. Und diese verschiedenen Perspektiven lassen sich auch zusammenbringen. Also da gibt es genug andere Erfahrungen in der Geschichte, gerade in der Geschichte Berlins, die zeigen, es gibt verschiedene Ansätze. Und vielleicht sind es auch diejenigen, die dann mit uns irgendwann mal eine symbolische Besetzung machen. Man weiß es nicht, ne? Wir stehen da am Anfang.
Ja, ihr Lieben, ich bin wirklich noch ganz geflasht von der Konferenz, muss die vielen Eindrücke auch erstmal sacken lassen. Mehr als 300 Aktivistis aus der Klimagerechtigkeitsbewegung haben sich da ja am Werbelinsee bei Berlin getroffen. Das war ein schönes Areal. Ja, da wurde fleißig geworkshoppt, fleißig vernetzt, fleißig Beziehungsbande geknüpft, fleißig auch gefeiert natürlich. Genau, alle waren sich einig, Vergesellschaftung ist für Klimagerechtigkeit unabdingbar. Über das Wie, da ging es naturalmente natürlich auch hier und da auseinander. Was jetzt bei der Konferenz dann am Ende rumkommen wird, das werden wir sehen. Es war ja tatsächlich die zweite Vergesellschaftungskonferenz und diesmal im Unterschied zur ersten mit einem deutlichen Praxisbezug. Also es sollte tatsächlich konkret darum gehen, Kampagnen und Projekte zu entwickeln, ja, in die Praxis zu kommen, ins Machen zu kommen. Genau, das werden wir natürlich weiter verfolgen an der einen oder anderen Stelle hier vom Podcast aus. Natürlich war nicht alles supi, ne? Also konzeptionell fand ich, hatte die Konferenz vielleicht eine große Schwäche. Ja, es wurde überall über die Zentralität der Verbindung von Klima- und Klassenkämpfen, Klimabewegung und Beschäftigten, Klimabewegung und Gewerkschaften gesprochen. Aber GewerkschafterInnen und Beschäftigte waren ein bisschen unterrepräsentiert. Zumindest wenn man mal so auf die klassische Industrie schaut und auf einen ganz zentralen Sektor, die Autoindustrie, die ja in Deutschland Klimagerechtigkeit ja im Wege steht. Es ist der aktuelle Bossgegner, würde ich sagen. Genau, wir wollen natürlich nicht vergessen, dass Sorgearbeit, sei es, dass sie unbezahlt nicht anerkannt im Kapitalismus stattfindet oder sei es, dass sie unterbezahlt stattfindet, das ist natürlich Arbeit. Das heißt, wenn wir die Verbindung suchen von Klimakämpfen und Klassenkämpfen, auf der Konferenz wird das ganz gerne Climate Labor Turn genannt, dann ist es natürlich ganz zentral, dass wir die Sorgearbeit ins Zentrum stellen. Eine klimagerechte Gesellschaft kann nur eine care-zentrierte Ökonomie sein. Deshalb bin ich auch sehr froh, dass es Sorge und Care als ein eigener Themenstrang auf die Konferenz geschafft hat. Mir wurde gesagt im Vorfeld der Konferenz, dass es gar nicht klar war, dass Care da einen eigenen Strang bildet und so ins Zentrum auf dieser Konferenz gerückt wird. Genau richtig, diese feministische Perspektive da ja ganz prominent ins Zentrum zu rücken. Genau, natürlich waren auch im Bereich Mobilität, waren wir fahren zusammen am Start, eine Beschäftigte und auch Klimaaktivistis, also auch dort die Verbindung gegeben, ganz konkret. Aber, und das ist das große Aber, wenn man jetzt so auf die klassische Industrie schaut, ja, die ja in Deutschland auch noch einen Stellenwert hat, ja, nehmen wir zum Beispiel die Chemieindustrie oder die Autoindustrie, ganz zentral. Da kam es mir eben zu kurz, dieser Climate Labor Turn, ne, dass man da die Verbindung sucht. Genau, es wurde vielfach darauf hingewiesen, dass die IG Metall ja auch einen Vergesellschaftungsparagrafen in ihrer Satzung hat. So, und das ist ja auch, woran man ansetzen kann. Genau, da muss es natürlich um eine Politisierung der Gewerkschaften gehen. Etwas, dem sich ja zum Beispiel die Rosa-Luxemburg-Stiftung in ihrer Gewerkschaftskonferenz oder in ihren Gewerkschaftskonferenzen widmet. So, was ich mir jetzt wünschen würde, dass man diese beiden Milieus, also es sind ja auch ganz unterschiedliche Milieus, ja, die hippen Kids und die ArbeiterInnen, ja, mal überspitzt gesagt, dass man die zusammenbringt. So, das habe ich hier ein bisschen vermisst. Kann man jetzt natürlich sagen, das vermisse ich auch auf der Gewerkschaftskonferenz von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dass man diese Verbindung schafft, weil da geht es dann auch tatsächlich, glaube ich, um schmerzhafte, ja, Prozesse und schmerzhafte Fragen. Das scheint mir ganz, ganz zentral. Und auf der Vergesellschaftungskonferenz war ein IG Metaller aus dem Bereich Energie, aus der Automobilität nicht, ist auch nicht in meinem Podcast repräsentiert, wo ich mit einem ja, klassischen Verkehrswendeaktivisti spreche und mit einer Ökonomin, die das untersucht. Das also konzeptionell bei der Konferenz vielleicht eine kleine verpasste Chance. Oder drehen wir es anders als kleine Anregung, das will ich auch hier im Podcast dann in Zukunft noch mehr versuchen, raus aus der Bubble zu kommen. Ja, und das richtet sich natürlich an BasisgewerkschafterInnen, genauso wie an Klimagerechtigkeitsbewegte. Raus aus der Bubble ist übrigens auch etwas, was vielfach so auf der Konferenz fiel. Die Worte raus aus der Bubble, ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Genau, ich denke aber insgesamt war diese Vergesellschaftungskonferenz ein Erfolg. Ich denke auch, wir werden so ein bisschen was an Kampagnen und Projekten sehen, die ihren Anfang dort genommen haben. Von mir gibt es dann hier im Podcast neben dieser Care-Folge, die ihr gerade hört, dann auch noch drei weitere Folgen eben zu den Bereichen Mobilität. Da geht es um die Konversion der Autoindustrie, Energie, da habe ich mich mit RWE und Co. Enteignen getroffen und Landwirtschaft. Da sprechen wir über die Verbindung von Stadt-Land-Kämpfen und auch über Vergesellschaftungsperspektiven auf dem Land. Wie gesagt, die veröffentliche ich dann im 2-Wochen-Rhythmus, nagelt mich jetzt nicht auf die Reihenfolge der Themen fest. Also am 3. April bekommt ihr dann die nächste Folge, am 17. April dann die dritte Folge und die letzte der Folgen, die gibt es dann am Tag der Arbeit, am 1. Mai. Ja, ich habe sehr viel gelernt von meinen GesprächspartnerInnen auf der Konferenz, habe auch ganz viele Kontakte geknüpft. Also es wird über diese 4 Folgen hinaus dann auch noch mehr spannende Podcast-Folgen geben, die ihren Ursprung auf dieser Konferenz haben. Ja, und ich hoffe, das wird euch auch so gehen, dass ihr die Folgen interessant, spannend und vielleicht sogar inspirierend findet und dass es euch vielleicht anregt, ja, in dem Bereich Vergesellschaftung, Ökosozialismus da aktiver zu werden. Denn ja, ich denke, das ist schon ein radikal realistischer Hebel für tatsächlich eine umfassende sozialökologische Transformation. Gut, jetzt aber machen wir weiter mit Teil 2 von unserem Gespräch zu Shopping Malls, zu Sorgezentren, wie man feministisch vergesellschaftet. Angelo Gordon klingt ja auch wie so aus so einem Film entsprungen, oder so? Also das taugt ja auch richtig so als Bösewicht, ja, würde ich mal sagen, für eine Kampagne gegen Angelo Gordon. Diese Zwischennutzung, die ist natürlich auch vom Gutdünken dieses Eigentümers abhängig, ne? Und wenn der eine profitablere Art findet, mit dem Gebäude wieder was zu machen, dann kann er das ja machen. Und meines Wissens nach, das habe ich jetzt zumindest gelesen, ist es ja so, dass wahrscheinlich die Baukrise der Hintergrund, das jetzt erstmal von den Plänen abgesehen hat, das abzureißen und was Neues aufzubauen. Da sind die Zinsen und die Baukosten ja enorm. Ne? Deswegen wird das Objekt gehalten und man spekuliert drauf, dass es vielleicht irgendwann anders ist. Dementsprechend, klar, wenn es darum ginge, das auf Dauer zu stellen, so ein Sorgezentrum, jetzt in diesem speziellen Fall Parkcenter, müsste es darum gehen, dass das irgendwie in die Hand der Stadt oder der Bevölkerung, wie auch immer, kommt. Deswegen lasst uns mal drüber sprechen. Was ist eigentlich konkret eure Vergesellschaftungsperspektive jetzt mit Blick auf dieses Einkaufszentrum? Wie stellt ihr euch das vor und was sind da vielleicht auch die Hebel, die ihr bedienen wollt, die politischen Hebel? So.
Also ich könnte einmal einsteigen. Erstmal gibt es verschiedene Wege, die zur Vergesellschaftung führen. Ganz sicher. Also genau wie Deutsche Wohnen und Co. aufgezeigt hat, Anstalten öffentlichen Rechts mit starker demokratischer Ausprägung und Kontrolle können zum Beispiel ein Weg sein. Aber es kann auch Common Public Partnership zum Beispiel sehr interessant sein. Also eine gemeinsame Entwicklung und Verwaltung von einem Ort, von einem kommunalen Akteur und einem Commons-Akteur, also einem, also der städtische Akteur und die selbstorganisierte Zivilgesellschaft arbeiten gemeinsam ein tragfähiges Konzept. Wie das zum Beispiel mit einer gewissen Ausprägung der Fall ist vom Haus der Statistik in Berlin am Alexanderplatz. Das kennen wahrscheinlich einige. Das ist eine sehr interessante Geschichte, wo sehr viel auch Erfahrung gewonnen wurde bei diesen Aushandlungsprozessen. Du kannst da bestimmt auch noch gleich ergänzen. Was mir wichtig ist, der Kontext des Kaufhauses ist ja nicht, es ist ja nicht ein Kaufhaus. Es sind ja schon mal, also die Signa-Benko-Pleite, das sind 50 Kaufhäuser bundesweit. Und ich habe mich letztens mit dem Vorstand des Einzelhandels in Brandenburg unterhalten, also auch im ländlichen Raum. Und allein in Brandenburg werden im kommenden Jahr 16.000 Einzelhandelsflächen leerfallen und pleite gehen. Das ist so die Vorausberechnung, die da im Raum steht. Das heißt, es ist eine große kulturelle Aufgabe und eine große kulturelle Spielwiese für Realutopien in ganz, ganz vielen Städten und auch Kleinstädten als Angebot da. Und das ist natürlich besonders attraktiv, weil es immer eine Verortung ist. Also immer kann es mit der Nachbarschaft entwickelt werden. Und das ist sehr zum Beispiel auch im ostdeutschen Raum sehr attraktiv, eine Möglichkeit, wieder in Kontakt zu kommen mit der Bevölkerung, wo das Gefühl da ist eine Riesenspaltung da und man kommt gar nicht mehr dazu, gemeinsam Visionen und Projekte zu entwickeln. Und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen sind verbunden mit ihrer Umgebung und da, wo sie ihre täglichen Spaziergänge machen und ihre Versorgung und sind, können dann auch ein Interesse entwickeln. Und da gibt's einen ganz motivierenden Aspekt der Repolitisierung und der Wiederaneignung und der auch der Entwicklung von wirklich kollektiven Utopien, die umsetzbar sind.
Aber ganz konkret die Nachfrage, wie sieht's denn mit dem Gebäude aus oder den Räumlichkeiten? Also stellt ihr euch da vor, dass die Stadt das dann mietet in dieser Partnership zwischen Bewegung und Kommune? Oder geht's drum, irgendwie das ganze Ding zu erwerben über Vorkaufsrecht? Weiß ich, ob es das in Berlin-Treptow gibt, dieses Vorkaufsrecht, was ja in Berlin ein Thema ist, ne? Also was ist da so mit Blick auf den Besitzer am Ende der Immobilie dann so die Idee?
Also unsere Vorgehensweise bisher ist einfach, dass wir sagen, wir sind ergebnisoffen. Und klar, Cleo hat es gerade ja auch schon angesprochen, diese Signa-Krise hat gezeigt, in ganz vielen Städten organisieren sich jetzt zum Beispiel die MitarbeiterInnen von Karstadt. Kaiserslautern hat es geschafft, da ein Konzept zu entwickeln, wie die Mitarbeitenden das übernehmen können und das sichern können langfristig. Andere Städte haben für diese Orte die Vorkaufsrechte angewandt und es werden immer mehr. Ich glaube, in Berlin ist es sehr schwierig mit dem Vorkaufsrecht. Und wir spekulieren schon in dem Sinne darauf, dass der das halt nicht ernst meint und dass es sozusagen irgendwann so weit kommt, dass das kommunalisiert werden kann. Und wir glauben auch, dass das quasi möglich ist. Wir hatten zum Beispiel in dem Koalitionsvertrag unter R2G, also Rot-Rot-Grün in Berlin, ein Shoppingcenter-Umbauprogramm verankert. Nicht wir jetzt als Initiative, aber uns assoziierte Personen, Katharin Genburg, die stadtentwicklungspolitische Sprecherin, hat da ganz stark für gekämpft, dass das reinkam. Und dann wurde diese Regierung gekippt und jetzt haben wir den CDU-Senat. Und deswegen haben wir jetzt auch nochmal ein bisschen Zeit und arbeiten aber auch darauf hin, dass sowas wieder im Koalitionsvertrag landet. Aber das ist trotzdem nur eine Herangehensweise. Und wir wollen uns das wirklich offen halten und auch gucken, wie entsteht es im Prozess, in dem wir wachsen, in dem wir mehr werden und wo soll das hingehen. Wir haben jetzt nicht den einen Plan to win. Wir sind seit einem Jahr aktiv und wir wollen das Ganze eben auch feministisch gestalten in dem Sinne, dass wir uns da Zeit lassen und gucken, wie sich sozusagen die äußeren Gegebenheiten entwickeln und wo wir dann anknüpfen. Deswegen bereiten wir sozusagen mehrere Plans to win vor.
Und wir wollen ganz stark voneinander lernen. Eben in so vielen anderen Städten werden Konzepte entwickelt, entstehen Vernetzungsgruppen um diese Kaufhäuser und die verschiedensten Modelle entstehen und die haben alle etwas, wovon man lernen kann, das man übernehmen kann und wo eine gegenseitige Befruchtung entstehen kann.
Dann nächstes Jahr die Kaufhäuser zu Sorgezentren kommen. Danke euch soweit. Cleo, der Aspekt, dass man auch von anderen Städten lernen kann, dass es da Vernetzung gibt, dass es da Inspiration gibt, das bringt mich jetzt zu dem Punkt, nochmal allgemein dem Konzept der sorgenden Stadt. Da hattet ihr ja eingangs schon erwähnt, das ist ja vor allem ein Konzept, was so aus dem spanischen lateinamerikanischen Raum eben kommt und da feministische Anliegen und Stadtplanung eben zusammenbringt und pusht. Ja. Deshalb mal zu der Frage, wo kommt sie eigentlich her, die Idee der sorgenden Stadt? Worum geht's da im Unterschied zur jetzigen Stadtgestaltung? Und vielleicht kommen wir dann ja auch automatisch auf Vorbilder zu sprechen.
Ja, also für uns ist die sorgende Stadt letztlich auf jeden Fall eine Vision und auch eine Kampfansage an die Verhältnisse, wie sie jetzt sind. Die kapitalistische Stadt, die eine, ich sag mal, ganz klassisch männergerechte Stadt für den Autoverkehr im Zentrum war, ist eine Stadt von gestern. Und wir brauchen da sozusagen Gegenmodelle. Und deswegen sagen wir müssen endlich mal die Sorgebedürfnisse ins Zentrum stellen von Stadtplanung, von Stadtentwicklung. Und das ist auch genau das, was das sorgende Stadtkonzept letztlich sagt. Und viele kennen bestimmt auch das Konzept der Stadt der kurzen Wege oder der Stadt der 15 Minuten. Das ist letztlich genau das, wo das auch andockt, die sorgenden Städte. Und nimmt sozusagen die Nachbarschaft als Ausgangspunkt, wo das eben auch verhandelt werden kann, was wir uns vorstellen oder was sorgende Städte zeichnen wollen, eben dass diese Reproduktion und Produktion, die sich ja auch entlang von öffentlich und privat quasi trennt, nicht mehr so gedacht wird, sondern dass es sozusagen diese diese ganzen Binaritäten der Moderne, dass die mal aufgelöst werden und dass ja Städte einfach anders gestaltet werden müssen. Und für uns ist auch ganz klar, die Sorgende Stadt ist einfach eine Transformationsstrategie dahingehend, dass wir woanders hinkommen gesellschaftlich, dass wir ja vielleicht zum Sozialismus kommen und dass das Ganze hier ein feministisches Einstiegsprojekt ist, um uns auch ganz andere Lebensweisen vorstellen zu können.
Ich würde noch mal so ergänzen, dass für mich die Sorgende Stadt ganz stark auch die Stadt ist, die sich auf den Kollaps vorbereitet, also auf die oder die Kollapse im Plural oder auf Polykrisen sozusagen Antworten findet. Für mich ist die Sorgende Stadt die Stadt, die wirklich auch dafür sorgt, dass meine Straße so umgebaut wird, dass sie überflutungssicher ist und dass meine Bäume in der Straße versorgt werden, wenn Dürre ist und dass wir allesamt eben uns wegbewegen können von einer fossilbasierten Lebensweise. Und das ist ebenso ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich.
Gemeinsam organisierte Resilienzsuffizienz. Ja. Das bitte ich jetzt nur so hier hin, weil ich es mir selbst aufgeschrieben habe in meinen tollen Fragen. Ja, danke euch zu dem Konzept. Genau, vielleicht verlinke ich auch in den Shownotes mal so ein bisschen Lektüre, zum Beispiel von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Da gibt es ja auch gute Dossiers zum Beispiel zum Thema, wo ihr, wenn ihr Interesse habt, liebe ZuhörerInnen, euch informieren könnt noch ein bisschen. Aber nochmal zu den Vorbildern, weil da hattet ihr ja schon in dem schönen Input-Workshop, in dem ich auch gesessen bin, da hattet ihr ja so ein paar Beispiele gebracht und sehr spannend fand ich da eben das Beispiel der sorgenden Stadt Bogota, Hauptstadt von Kolumbien. Da gibt es sogenannte Care-Blocks. Mhm. Genau. Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, wie sehen die aus und was lässt sich vielleicht davon lernen, dann auch für ja die Umsetzung von Sorgezentren bei uns hier.
Ja, sehr gerne. Und vielleicht auch nochmal ergänzend, bevor ich auf Bogota eingehe. Es gibt auch ganz tolle andere spanischsprachige Projekte wie Barcelona, Rosario in Argentinien, Santiago de Chile, wo es ganz tolle Studien, wie gesagt, der Rosa-Luxemburg-Stiftung gab, die ganz tief reingegangen sind. Und wir haben das für die Vergesellschaftungskonferenz ausgeklammert, weil es da bald eine Broschüre zu gibt, wo quasi nochmal ganz detailliert aufgearbeitet wird, wie sind die da vorgegangen in ihren bottom-up-munizipalistischen und ja schon fast kommunistischen Bewegungen und wie wurden diese Kämpfe geführt. Und Bogota schließt sich da jetzt quasi an, weil es ein sehr ähnlicher Fall letztlich ist. Das ist wirklich bisher das großflächigste Projekt. Das ist das erste Quartiersfürsorgesystem auf Stadtebene. Bogota hat ca. 8 Millionen EinwohnerInnen und 20 Stadtbezirke. Und in jedem Stadtbezirk wurde jetzt erreicht, dass es einen Care-Block gab. Und initiiert wurde das durch eine Bürgermeisterin von der Alianza Verde, also letztlich einer linksgrünen Regierung, die von 2020 bis 2023 aktiv war. Und wo quasi das Frauensekretariat, also ja letztlich wie die Senatsverwaltung für Gleichstellung hier in Berlin sozusagen eine gleichstellungspolitische Maßnahme initiiert hat und gesagt hat, wir müssen verschiedene Elemente schaffen, wie eben die Care-Blocks, wie aber auch Care-Busse, die sozusagen die Lücken füllen, wo der Care-Block nicht hinkommt, an den Außengrenzen der Stadt zum Beispiel, oder auch die Menschen abholen, die es nicht schaffen, diesen Care-Block zu nutzen und in ihren Wohnungen bleiben, wie eben das typische Beispiel der pflegenden Angehörigen. Da gibt es dann den sogenannten Home Delivery Service. Und ganz klar bei dem Konzept ist eben auch, dass, und ich finde das nochmal kurz Exkurs, zeigt aber auch Barcelona eigentlich noch viel schöner so in der Verbildlichung. Ihr kennt alle das Schachbrettmuster von Barcelona und das Konzept der Kiezblocks. Und da hat man quasi gesagt, angeknüpft an diese räumliche Struktur wollen wir auch Care-Blocks schaffen, wo zum Beispiel Pflegende sich nur in diesem Radius des Care-Blocks bewegen und nicht darüber hinaus. Dadurch wird die Arbeit effizienter, sage ich jetzt mal ganz blöd, aber dadurch können wir uns quasi in kürzerer Zeit um mehr Leute kümmern und tatsächlich die Tätigkeiten ins Zentrum stellen, die diese Sorge bedeuten und weniger mit langen Wegen unterwegs sein. Und in Bogotá, um darauf zurückzukommen, war das jetzt so so super, dass die das über die Regierung hingekriegt haben, weil die ein Gesetz verankert haben, noch 23 und es jetzt Ende 23 Wahlen gab und seit 2024, seit ein paar Monaten gibt es da jetzt einen rechtskonservativen Bürgermeister und der kann jetzt aber erstmal an dem Haushalt nichts ändern, weil das Gesetz sozusagen das jetzt vorschreibt.
Aber für den Zeitraum des Haushalts?
Für den Zeitraum des Haushalts, also ich habe jetzt extra nochmal den Haushalt mir angeguckt und für 2024 ist das nochmal verankert und das schaffte eben dieses Gesetz und da müssen wir dann auch quasi gucken, ich meine, Gesetze kann man überschreiben, man kann sie ignorieren, das kennen wir auch von TWE zum Beispiel ganz gut, wie schwierig das ist mit diesen ganzen Gesetzesprozessen. Und wir haben da jetzt noch keine Perspektive, wie das ja weitergeht, aber es ist auf jeden Fall augenscheinlich, dass da auch eine feministische Bewegung dahinter steht, die das trägt und der Bedarf, dass es diese Orte gibt, diese Care-Blocks in Bogota, ist so enorm, weil 30% der Frauen dort Care-Arbeit tatsächlich als ihr Haupttätigkeitsfeld in ihrem Alltag haben und 90% davon werden gering bezahlt oder gar nicht bezahlt. Und das hängt auch mit Bildung zusammen. Also 70% der Frauen, es ist halt einfach binär untersucht, haben einen Grundschulabschluss. Und deswegen braucht es auch quasi integrative Orte für Bereiche, nicht nur Care im klassischen Sinne, an was wir jetzt denken, sondern eben auch erweitert zu, da muss Bildung stattfinden, da muss Austausch stattfinden, da müssen quasi ganzheitliche Konzepte entwickelt werden, um Emanzipationsmomente zu schaffen und um die Leute aus der Vereinzelung rauszuholen. Und ja.
Und ich habe erfahren, Bildungsangebote auch an Cis-Männer.
Ja.
Also zu lernen, Windeln zu wechseln oder ähnliches. Genau. Also auch da der Ansatz, Feminismus nicht nur ein Thema von Frauen mit Sternchen, sondern eben von allen. Ja.
Absolut. Ja. Und was ich auch noch ganz klug finde an Bogotá, ist, dass sie das wirklich ganz eng verwoben haben mit dem öffentlichen Nahverkehr, dass das halt wirklich erreichbar ist. Also in das eine Zentrum geht die Seilbahn rein. Das ist einfach ein typisches öffentliches Verkehrsmittel dort. Also das ist einfach immer gut zu erreichen und es sind kurze Wege innerhalb dieses Blocks. Also es ist weniger nur ein Gebäude, nur ein Ankerzentrum, sondern oft so dezentral, aber ganz eng beieinander sozusagen die Blocks statt der kurzen Wege.
Ja, danke dir, Amelie, für die Einblicke in diese konkreten Beispiele und was sich davon lernen lässt. Ich wollte gerne noch mal kurz mit euch über den Aspekt Klimagerechtigkeit sprechen, weil das ist ja auch der Anlass, wo wir uns hier treffen. Und das Ziel ist zu schauen, wie Vergesellschaftung da einen Beitrag zu leisten kann. Und da frage ich mich jetzt noch mal, ob ihr noch mal ein bisschen erklären könnt für unsere ZuhörerInnen, wie denn Vergesellschaftung von Care und konkret das Beispiel Sorgezentrum mit Klimagerechtigkeit zusammenhängt. Genau, das ist vielleicht nicht jeder Person auf Anhieb klar. Deswegen, ja.
Für mich ist Care, wie ich ja schon sagte, so ein vieldeutiger Begriff, der eben so eine Fürsorge insgesamt meint. Und das, glaube ich, ist auch eine ganz starke Verbindung. Was ich auch sehe, das sind sozusagen diese Intersektionalität des Themas. Also die ist mir auch schon ziemlich wichtig. Also sowohl in der Betroffenheit von Klimafolgen, also negativen Folgen des Klimawandels, des menscheninduzierten und des reicheninduzierten Klimawandels sind rassifizierte Menschen sehr stark betroffen und davon wieder doppelt und dreifach die Care- und Sorgetragenden. Also das ist, man gerät ganz schnell dass man Menschen adressiert, die wirklich mehrfach diskriminiert werden, ne? Und in der Care Sphäre sind ja auch sehr viele Menschen, die diskriminiert und schlecht bezahlt werden. Und ich glaube, da geht es also ganz stark um Gerechtigkeit in erster Linie, aber um Klimagerechtigkeit eben auch in zweiter Linie. Und da würde ich gerne dieses Beispiel von Verdragon einbringen. Das ist eine Institution, die in Frankreich entstanden ist, in der Vorstadt, die sehr stark migrantisiert ist und prekarisiert ist, ganz nah an Paris, Bagnolet, wo also wirklich die Autobahn so zwischen den Hochhäusern durchrattert. und natürlich die Müllverbrennungsanlage da auch angesiedelt ist, weil sowas möchte man ja nicht gerne in den schönen Stadtteilen von Paris drin haben, sondern verbannt man sozusagen in die Vorstädte, wo auch die ganzen Menschen leben, die tagsüber nach Paris reinfahren und dann putzen und kehren und dann abends wieder sozusagen wieder in ihre hässliche Vorstadt dürfen. Und dort haben sich hat sich eine ungewöhnliche Allianz gebildet, nämlich einmal die Front der Mütter mit Alternativa, eine eigentlich Klimabewegungsinitiative, die sehr groß geworden ist in Frankreich. Und die haben gemeinsam einen Ort entwickelt und sich angeeignet, der fast 1000 Quadratmeter hat und Verdragon genannt, also grüner Drachenstaub. Das ist quasi so ein magisches Mittel, womit man die Wege der alten weißen Männer so verirren kann. Also das ist ein ziemlich schöner Titel. Und dieser Ort dient vor allem dem Adressieren eben dieser Intersektionalität. Also da wird ganz konkret drauf geschaut, dass zum Beispiel Solawi gutes, ökologisch angebautes Essen in diese prekarisierten Stadtteile reingebracht wird. Durch Querfinanzierung, durch solidarisches Querfinanzieren, durch Organisieren von Förderung. Da wird ganz viel ökologische Bildung für die kommende Generation gemacht. Aber gleichzeitig wird da auch Raum für Selbstorganisation geboten, für hauptsächlich Frauen. Also es ist ein sehr feministisch gebildeter Ort, aber der eben auch diese doppelte oder dreifache Diskriminierung adressieren möchte. Und Fatima Ouassak ist eine so starke Fürsprecherin dieser Bewegung und Entwicklung, die dann sagt, sie möchte nicht, dass ihre Kinder irgendwie so mehrfach misshandelt werden. Einerseits von der Polizeigewalt, die dort alltäglich ist, und von dem Racial Profiling, und dass ihre Kinder irgendwie mit einem Stiefelfuß auf dem Kopf in der Straße liegen, weil sowas findet da real und oft statt. Und gleichzeitig die schlechteste Luft in der ganzen Region irgendwie einatmen müssen, Tag ein, Tag aus, weil sie direkt vor der Autobahn ihr Fenster haben. Und dass das konkret und solidarisch adressiert wird und in dem Aufbau von kollektiven Lösungen. Und da wird eben auch Repair angeboten und der versucht, gärtnerische Fähigkeiten sozusagen weiterzugeben und eben aber auch ganz, ganz viel Sozialberatung. Und nach 3 Jahren des Entstehens ist es auch teilweise ernüchternd, dass eben die Sozialberatung und diese unmittelbare Unterstützung fast immer Vorrang hat vor diesen größeren verbindenden Zielen. Aber trotzdem wird das hochgehalten und weiterentwickelt.
Ja, danke euch. Zum Abschluss würde ich gern mit euch nur noch mal kurz einen Blick darauf werfen, welche Chance denn aus eurer Sicht die Krise des Einzelhandels, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben, also die Einkaufszentren, die pleite gehen und leer stehen, aber es sind ja auch kleinere Läden, also da wird Raum frei und die Frage ist, was wird damit gemacht? Welche Chance das aus einer linken Perspektive bietet? Denn mein Gefühl ist auch so ein bisschen, das sage ich jetzt auch vor dem Hintergrund, glaube ich, dass ich in der Stadt lebe, in Konstanz, wo auch, ich glaube, Galeria Kaufhof da auch jetzt gerade in der Krise ist, das steht nicht leer, aber da ist auch die Frage, was passiert damit mal? Und da ist jetzt die linke Bewegung nicht so stabil wie in Berlin. Und deswegen ist mein Gefühl auch in der Stadtgesellschaft, also Blick auf Stadtgesellschaft auch, dass da so ein Verlustschmerz fast schon herrscht, weil wir auch sozialisiert sind mit diesen Shopping-Malls, ne? Und mit dem Konsum natürlich auch, der zu unserer fossilistischen Lebensweise gehört hat und zu unserer imperialen Lebensweise. Und dass da auch so eine Vorstellungslosigkeit zum Teil herrscht. Was passiert eigentlich nach dem Konsum? Und die Leute fast schon Angst haben, vielleicht auch eine berechtigte Angst vor verwahrlosten und ausgestorbenen Städten, vor noch mehr Vereinzelung, noch weniger Orten, an denen wir zusammenkommen. Und mein Gefühl ist so, dem muss man halt auch ein starkes Bild entgegensetzen, was ihr ja auch tut. Genau, deswegen zum Abschluss nur nochmal die Frage, wie erlebt ihr das, diese Apathie vielleicht oder Vorstellungslosigkeit mit Blick auf der frei werdenden Raum? Und wie gehen wir da rein und schaffen da quasi eine Vision von was Besserem, von der feministischen, ökosozialistischen, sorgenden Stadt.
Absolut. Und ich finde, die Vision ist einfach total das wichtige Schlagwort. Und ich glaube, du hast auch danach gefragt, ja, was das für eine Chance auch für die Linke ist. Ich glaube, wir haben als Linke alle, also als gesellschaftliche Linke, irgendwie die letzten Jahre ganz viel damit verbracht, auch gegen Sachen zu argumentieren und Sachen zu verhindern und so weiter. Und es bietet halt die Chance, dass da eine Lücke entsteht, wo wir uns mal irgendwie rein vorstellen können, welche Utopien wir eigentlich leben wollen, um zu diesem wunderbaren Begriff des öffentlichen Luxus zu kommen, wo es uns allen gut geht und wie wir da endlich mal quasi, ja, auch Sachen mal ausprobieren können, weil dieser Identifikationsverlust ist sozusagen das eine und das andere ist ja, dass sozusagen unsere Lebensgrundlagen so in der Krise und unter Beschuss sind und wir gar nicht eine andere Option gerade haben, als uns jetzt mal irgendwie was auszudenken, um nicht komplett abhängig davon zu sein, alles im Internet zu bestellen zum Beispiel oder so, weil das ja auch überhaupt nicht funktioniert. Wir haben das alles ausgelagert und irgendwann werden sich diese Menschen, die gerade alle diese Hunderten von Pakete überall immer hinbringen, auch noch mehr wehren als die Arbeitskämpfe, die wir heute sehen. Und ich glaube, da auch da an der Stelle gibt es ein unglaubliches Potenzial, ganz verschiedene Kämpfe zu verbinden und auch ja durch diese Alltagsbedürfnisse nochmal ganz andere Gruppen in den Fokus für linke Ideen zu bekommen. Und ich glaube, jetzt ist quasi die Aufgabe, das gut zu kommunizieren und das greifbar und erfahrbar zu machen. Und deswegen müssen wir diese Orte gut bespielen und Visionen schaffen.
Also ganz generell glaube ich, dass da für die Linke eine große Chance besteht, wenn sie sich ja wirklich auf den Weg macht, nachbarschaftlich zu handeln und sehr verortet Angebote zu schaffen. Und das ist vielleicht etwas, was wir auch in den letzten Jahren nicht genug getan haben, weil das natürlich immer so eine Gefahr hat, kleinteilig zu wirken und nicht die ganz großen Fragen gleich zu adressieren. Andererseits, wenn man es nicht tut, dann überlässt man das Terrain entweder der Vereinsamung und der Depolitisierung komplett oder noch schlimmer der quasi den Rechten. Und deswegen da reinzugreifen ist wirklich essentiell. Und ich glaube auch, dass Vereinsamung echt ein Riesenthema, auch ein wachsendes Thema. Sogar die Bundesregierung hat es erkannt und so eine Stelle geschaffen zum Thema Vereinsamung. Und da können wir wirklich entgegenwirken, wenn wir sozusagen lokale Projekte anbieten. Und ich glaube, dass sobald wir es schaffen, Räume zu bieten, wo die Menschen ins Gespräch kommen und wirklich bei Keks und Kaffee und Kuchen und so, dann auch Freude dabei entsteht und Menschen, die relativ weit auseinander sind, politisch ins Gespräch kommen können. Und das ist eine Riesenchance.
Und auch das Thema der Konferenz, das gute Leben hier mit Klimagerechtigkeit global verbinden. Ne? Das ist ja auch dann, was ein Sorgezentrum im Kleinen schaffen kann. Ich möchte euch vielmals danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich hier besucht habt. Danke euch.
Danke.
Danke dir.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Cleo und Amelie von der Initiative Sorge ins Park Center aus Berlin. Wenn ihr euch für die Gruppe oder das Thema Shopping Malls zu Sorgezentren interessiert, dann schaut ruhig mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und über die Shownotes könnt ihr euch übrigens auch weiterklicken auf die Förderplattform von Dissens. Denn vergesst bitte nicht, damit ich diesen Podcast hier weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch unbedingt Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.